Anfang eines Lebens. In unserer Tradition in diesem Land ist das meistens der Anfang vom biologischen Leben. Das ist aber, glaube ich, glauben wir, nicht ganz so, wie das ursprünglich gedacht war, sondern da stand die Taufe am Anfang des Lebens mit Gott, wo jemand bewusst anfängt, Jesus nachzufolgen, sich an seinem Willen auszurichten, danach zu fragen, was möchtest du auch in meinem Leben tun? Was möchtest du durch mich tun? Und dann gibt es ein Vorher und ein Hinterher bei diesem Weg, wo ich anfange, mit Jesus zu gehen. Und das kann man unter unterschiedlichen Gesichtspunkten anschauen. Da gibt es Dinge, die gleich bleiben. Natürlich, man ändert nicht plötzlich die Haarfarbe und die Statur und die Persönlichkeit wird nicht komplett ungeschmolzen. Aber es gibt auch Dinge, die sich ganz radikal verändern, wenn man anfängt, mit Jesus zu leben. Und wir wollen uns einige Verse anschauen, aus einem Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Epheserbrief, Kapitel 2, die ersten Verse. Das möchte ich euch vorlesen. Und da wird dieses Vorher und Nachher auf eine sehr, ja, man kann sagen, auf eine sehr radikale Weise beschrieben. Da schreibt Paulus, ja, ihr wart tot. Ja, ihr wart tot aufgrund eurer Verfehlungen und eurer Schuld. Ihr habt euer Leben entsprechend geführt. Ihr standet ganz unter dem Einfluss der Macht, die diese Weltzeit prägt. Des Herrschers, der das Reich der Luft regiert. Das ist der Geist, der immer noch in den Menschen wirkt, die Gott nicht gehorchen. Wir alle gehörten ja zu diesen Menschen. Denn früher waren wir beherrscht von den Begierden, die aus unserer irdischen Gesinnung kamen. So folgten wir dem, was diese Gesinnung von uns verlangte und was unserer Erkenntnisfähigkeit entsprach. Damit waren wir unserem ganzen Wesen nach dem Zorn Gottes verfallen, genau wie alle übrigen Menschen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er, obwohl wir doch tot waren, aufgrund unserer Übertretungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Durch unsere Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es schon für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Amen. Wir waren neulich auf einer Veranstaltung, auf der Konferenz in Nürnberg, und eine Person sagte dort, das wichtigste Wort in der Bibel sei das Wort wenn. Das wichtigste Wort in der Bibel sei das Wort wenn. Und sie meinte dann, ja, wenn ihr das tut, dann wird Gott euch segnen. Man hat dann verschiedene Bibelstellen aus dem Alten Testament zitiert. Und mir ging so ein bisschen der Hut, den ich nicht dabei hatte, hoch. Und habe damals schon gesagt, das wichtigste Wort in der Bibel, also da ist viel Wahres dran, aber ich würde sagen, das wichtigste Wort in der Bibel ist das Wort aber. Das wichtigste Wort in der Bibel ist das Wort aber, weil wir immer wieder das sehen. Ja, ihr habt das und das und das gemacht, aber Gott, ihr wolltet das Böse machen, sagt Josef zu seinen Brüdern im Alten Testament. Aber Gott wollte es gut machen. Ihr wart tot, heißt es hier, aber Gott hat euch lebendig gemacht. Deshalb heißt meine Predigt, aber Gott, Ausrufezeichen. Aber es geht erstmal krass los mit einem brutalen Einstieg. Ihr wart tot. Paulus spricht nicht zu irgendwelchen Schwerkriminellen, die auf der im Todestrakt saßen und schon so gut wie tot waren oder mit Leuten, die Monate auf der Intensivstation verbracht haben oder Nahtoderfahrung gerade gemacht haben, sondern er spricht zu seiner Gemeinde. Sagt, guten Morgen, ihr wart tot. Tod durch eure Verfehlungen und Schuld, durch eure Sünde ist das altmodische Wort. Unser Problem ist, dass wir Sünde dann oft falsch verstehen und in irgendwelchen moralischen Kategorien packen. Also wenn man das und das tut. Weil wir sagen, genauso wenig, wie man dadurch, dass man Gutes tut, dann zu Gott gehört. Genauso liegt es an den Taten, dass wir von ihm getrennt sind, sondern das ist eine Folge dessen, wie wir leben. Es geht nicht um irgendwelche moralischen Kategorien. Es geht nicht darum, dass bestimmte Verhaltensweisen letztlich schlecht sind für die Lebensqualität. Ja, das leuchtet ja jedem ein. Wenn du ein Leben führst, was von Groll geprägt ist, von Unversöhnlichkeit, wenn du niemals jemandem etwas vergeben kannst, dann wird dich das ungesund machen. Oder wenn dein Leben geprägt ist von ständig wechselnden Beziehungen und du immer wieder neu dich an andere Menschen hängst. Oder wenn dein Leben geprägt ist von ungebremster Eitelkeit, dann kannst du vielleicht recht erfolgreich sein in dieser Welt, aber du wirst nicht glücklich werden dadurch. Oder, krasses Beispiel, wenn du harte Drogen nimmst dein Leben lang, dann wird dieses Leben nicht sehr lang werden. Es wird Konsequenzen haben, wie du dich verhältst. Aber Paulus geht noch tiefer. Er sagt, die Wurzel von dem, was die Bibel dann Sünde nennt, von dem, was hier Schuld, Verfehlungen genannt wird, das ist die Trennung von Gott. Das ist die Trennung von unserem Schöpfer. Und das, sagt die Bibel, ist die Trennung vom Leben. Und die Bibel ist da radikal und sagt, es gibt nicht neutralen Boden. Man kann sagen, ich weiß nicht genau, was stimmt, aber es gibt keinen neutralen Boden. Ich gehöre zu Gott und ich gehöre nicht zu ihm. Ich bin auf der Seite von Jesus Christus und vom Leben oder, wie er das hier sagt, auf der Seite nach Art dieser Welt. Und geistlich, aus Gottes Sicht, ist das gleichbedeutend mit dem Tod. Man kann sehr, sehr lebendig sein, ja. Man kann quicklebendig durch die Gegend laufen. Man kann wunderbare Dinge machen. Man kann ein hilfsbereiter, freundlicher Mensch sein. Das ist nicht der Punkt. Ja, ich bin auch nicht schlechter als die, die da dauernd in die Kirche rennen. Das mag sein. Das ist aber genau nicht der Punkt. Sondern es geht darum, in dieser Beziehung zu Gott, zum Leben selbst, zu unserem Schöpfer selbst, da ist sozusagen die Verbindung unterbrochen. Und das ist das, was Paulus hier als Tod bezeichnet. Und wenn ich nicht in der Hand dessen bin, der der Schöpfer allen Lebens bin, bin ich letztlich in letzter Konsequenz in der Hand dessen, der der Feind allen Lebens ist. Und Paulus zeigt hier nicht mit dem Finger auf irgendwelche Leute und sagt, die sind nicht so fromm wie wir, die sind nicht so religiös wie wir, sondern er sagt, auch wir. Er sagt, das ist unsere Geschichte. Das ist nicht die Geschichte von irgendwem anders, sondern das ist meine Geschichte. Wir alle waren unserem ganzen Wesen nach von Gott getrennt und damit dem Zorn Gottes verfallen. Wenn Gott kommt, um irgendwann aufzuräumen auf dieser Erde, dann räumt er mich dann sozusagen mit auf, wenn ich seinem Zorn verfallen bin. So hart sagt Paulus das hier. Ihr wart tot ohne Christus. Und dann kommen die entscheidenden Worte, die entscheidenden zwei Worte. Aber Gott, in Vers 4. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Wir interessierten uns nicht für ihn. Aber Gott kannte uns und liebte uns. Und du hast mir deine Geschichte ein bisschen ausführlicher erzählt. Und das hat mich begeistert auf diesem Weg, dass eigentlich nicht du ihn gesucht hast, aber Gott hat dich gesucht. Wir waren voller Rebellion gegen Gott, haben uns aufgelehnt, aber Gott war voller Liebe. Wir waren tot, sagt Paulus, aber Gott hat uns lebendig gemacht. Du weißt keinen Ausweg aus deinen Problemen, aber Gott nimmt dich an der Hand. Du bist völlig aufgelöst, aber Gott sagt, fürchte dich nicht. Du sagst, mein Leben ist nichts wert, ich schmeiß es weg. Aber Gott gibt sein Liebstes für dich. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt, heißt es hier. Er ist im Sohn Jesus Christus Mensch geworden. Er hat unsere Sünde, unseren Tod mit in seinen Tod ans Kreuz genommen. Und mit Christus haben wir neues Leben bekommen. Wir sind mit ihm lebendig gemacht, auferweckt zu einem neuen Leben. Wir werden gleich hier taufen und ich werde dich richtig untertauchen ins Wasser. Nicht ein bisschen nur betröpfeln oder begießen oder so, sondern richtig rein, dass nichts mehr rausguckt. Und das ist ein Bild für eine Beerdigung. Ja, du bist zwar in Weiß, aber du bist hier auf deiner eigenen Beerdigung sozusagen. Weil dieses alte, tote Leben wird in den Tod gegeben. Das wird damit ausgedrückt. Und ein neues Leben kommt hervor. Ja, ich hole dich auch wieder raus, keine Sorge. Ich habe das schon viele Male gemacht, ist noch keiner unten geblieben. Also mit Christus, sagt Paulus immer im Römerbrief, mit Christus seid ihr mit begraben worden. Und mit ihm, er ist ja auch nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Mit ihm seid ihr zu einem neuen Leben auferstanden, auferweckt. Und dieses neue Leben ist von ihm geprägt. Von seinem Willen, von seinem Leben, von seinem Licht. Das Alte hat keine Macht mehr. Das hat nicht mehr diese bestimmende Realität von, ich bin eben so. Kennt ihr das? Ich kann ja nicht aus meiner Haut. Ich bin halt Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und das ist nicht, es wäre schön, wenn es einfach weggewischt wäre und würde uns überhaupt nicht mehr berühren. Paulus schreibt dann lange Briefe, um zu sagen, jetzt lebt auch so, wie es dem neuen Leben entspricht. Also es ist immer noch ein Weg, den wir auch gehen und Schritte, die wir gehen. Aber die Grundlage ist eine andere. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Er schenkt neues Leben. Und ich stelle eine Frage dann vor der Taufe, und die erschrecken manche, weil da der Teufel drin vorkommt. Die Frage lautet, entsagst du, das ist etwas altmodisches Deutsch, entsagst du dem Satan und allen seinen Werken und all seinen Engeln und all seinen Dienst und all seiner Pracht? Ganz alte orthodoxe Taufliturgie. Und das ist diese Frage, das ist nicht nur eine Frage an Leute, die Satanisten waren oder sowas, sondern es ist die Frage, trennst du dich von dem Alten, von dem, was Gott nicht die Ehre gibt, von dem, was Gott nicht freut? Gibst du das ins Grab, in den Tod? Ich kann nicht gleichzeitig mit Jesus leben und mit dem alten Geist, der sich Jesus nicht unterstellt, sondern ich muss mich entscheiden. Und die Taufe ist so dieser Punkt. Ich sage jetzt, das Alte stirbt und das Neue lebt. Also mit Christus begraben und dann aber eben auch mit Christus auferweckt zu einem neuen Leben. Und das ist das Geschenk. Das ist das Geschenk von Gottes Liebe. Das ist das Geschenk auch in der Taufe, wenn du zu einem neuen Leben auftauchst. Und das ist ein neues Leben, das wirklich lebenswert ist. Und das schenkt er dir, das schenkt er jedem, der es haben will. Und das ist lebenswert, ob die Sonne dann scheint oder es stürmt. Und es wird beides geben, auch auf dem weiteren Weg. Können hier viele bezeugen, die schon länger mit Jesus leben. Es wird nicht einfach alles nur sonnig. Aber er ist dann dabei. Und dieses Leben reicht in die Ewigkeit. In die herrliche Ewigkeit mit ihm. Und dann geht Paulus sogar noch weiter. Also ihr wart tot, jetzt seid ihr lebendig. Und Vers 6, er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben. Da ist jetzt nicht gemeint, irgendwann für später. Ja, wenn wir sterben, kommen wir in den Himmel. Das ist so. Wir können ewig bei ihm sein. Aber ist die Verheißung für jetzt. Im ersten Kapitel, im Epheserbrief, sagt er das schon mal. Die Macht, die in uns wirksam ist, die ließ er auch an Christus wirksam werden. Er hat ihn vom Tod auferweckt und ihn an seine rechte Seite gesetzt. Im Himmel hoch über Mächten und Gewalten, Kräften und Herrschaftsbereichen. Also Jesus ist bei dem Vater im Himmel zu seiner Rechten und das ist eine Herrschaftsposition. Muss ich das so vorstellen, dieses Geist, das ist nicht ein Weltbild, das Paulus gedacht hat, so funktioniert die Planeten. Aber sagt, hier ist die Erde, wo wir uns tummeln. Dann ist da der Mächtige, der in der Luft herrscht, heißt das. Das ist ein Bild für den Teufel. Der ist da nicht unten drunter, sondern sozusagen, der beeinflusst uns. Und Christus ist aber oben drüber im Himmel. Das ist das Bild, wie das hier beschrieben wird. Und ihr seid jetzt mit Christus im Himmel. Das heißt, diese Finsternismächte sind unter euren Füßen. Wir haben Autorität bekommen. Wir sind nicht frei von Sorgen, Zweifeln, Zwängen, Versuchungen. Auch nach der Taufe nicht. Wir sind nicht perfekt, auch nicht nach der Taufe. Aber wir stehen über den Sorgen, Zweifeln, Zwängen, Versuchungen. Die beherrschen uns nicht mehr, wenn wir sie nicht lassen. Wir müssen ihnen nicht verfallen. Und selbst wenn wir ausrutschen, selbst wenn wir wieder im Alten leben, wir stehen drüber. Wir können Vergebung empfangen und weitergehen. Und das Entscheidende ist bei diesem Aber Gott, Paulus sagt nicht, das könnt ihr erreichen, wenn ihr euch ganz doll anstrengt, sondern das ist an euch geschehen. Das hat Gott euch geschenkt. Nochmal, Vers 8 und 9. Aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Also ich habe das toll hingekriegt. Gott kann froh sein, dass er mich hat. Sondern es ist ein freies Geschenk aus seiner Gnade, aus seiner Liebe. Gottes Gabe ist es. Von Natur aus waren wir tot. Aus Gnade sind wir lebendig gemacht. Wie passiert das jetzt? Das widerfährt uns nicht einfach, so wie es regnet über Stein oder Baumstumpf, hat Luther mal gesagt. Sondern wir empfangen das Geschenk, indem wir es im Glauben annehmen. Und da sind wir dann wieder dabei. Also wir bitten ihn, wir öffnen unsere Hände. Der Schritt in die Taufe ist ein bewusstes Empfangen. Ich habe das im Vorgespräch gesagt. In der Bibel steht nirgends, und er wurde getauft. In Klammern, und wusste gar nicht, wie ihm geschah. Sondern es heißt immer, er ließ sich taufen. Oder sie ließ sich taufen. Das heißt, es ist ein bewusster Schritt. Eine bewusste Entscheidung. Deshalb taufen wir Erwachsene oder Jugendliche oder auch Kinder, die selber sagen, ja, ich möchte getauft werden. Ich möchte die Taufe empfangen, möchte im Glauben empfangen, was Jesus für mich schon getan hat. Das ist dieser Schritt in der Taufe. Und deshalb stelle ich dann die zweite Frage in der Taufe. Glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn und dein Herr ist? Nicht nur allgemein unser Herrgott, sondern mein Herr. Ja, ist das, nehme ich das persönlich, was er getan hat? Und die Antwort darauf ist diese Antwort des Glaubens. Aber diese Antwort des Glaubens ist nicht was, was wir jetzt beitragen sozusagen. Also Gott schenkt 90% Gnade und 10% musst du selber machen. Oder 99% schenkt er und 1% oder 99,9 und 0,1%. Sondern es ist 100% sein Geschenk. Auch der Glaube, mit dem du antwortest, ist sein Geschenk. Nicht, ja, wie sagt er das, unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Ist alles sein Geschenk. Du hast alles empfangen. Auch dein Glauben, auch dein Suchen, auch deine Sehnsucht. Und eben, bei ihm war er sein Suchen sehr deutlich am Anfang. Auch dieser Entschluss, dich taufen zu lassen, sind Geschenk seiner Gnade, die wirksam wurde bei dir. Und seine Gnade umfasst diese Schritte, die du schon gegangen bist. Oder noch die Schritte, die du noch gehen musst, um in diese Beziehung mit Jesus hineinzukommen. Aber Gott. So, wie geht es jetzt weiter? Ich kann etwas tun, trotzdem, ich soll auch etwas tun, aber in Christus. Wir sind nicht aus Werken, nicht aufgrund von Werken, von Taten gerettet, aufgrund von unserer Leistung, aber wir sind gerettet zu Werken, zu Taten, damit wir etwas tun. Jesus hat dich gerettet, Jesus hat dir neues Leben geschenkt, nicht damit du jetzt rumsitzt und auf den Himmel wartest. Ja, kann man manchmal überlegen, ja, es könnte ja sein, jemand bekehrt sich und zack, ja, geht's ab in den Himmel. Muss ja nicht mehr hier rumwarten. Manche Christen leben so. Nein, er hat dich gerettet, damit du aktiv für ihn wirst in dieser Welt. Wenn du zu Jesus gehörst, möchte er, dass du in seinem Team bist. In dieser Welt. Und das ist jetzt nicht der zweite Teil, wo du dann doch jetzt was tust oder, okay, das war Gnade und jetzt müssen wir aber auch. Sondern es ist eine Wirkung seiner Gnade. Es ist ein Geschenk seiner Gnade. Wir sind sein Werk, sagt Paulus. Poema ist das griechische Wort. Das kommt einem irgendwie vielleicht bekannt vor. Poem auf Englisch. Wir sind sein Kunstwerk, könnte man auch übersetzen. Du bist Gottes Kunstwerk. Und er hat dich geschaffen und er hat dich auch dazu geschaffen, dass du Gutes tust in dieser Welt. In seinem Sinn. Und zwar nicht, dass du dir irgendwas ausdenkst, sondern er hat auch Dinge vorbereitet. Gutes, was du tun sollst. Er nimmt dich an der Hand, er führt dich. Er gibt dir Arbeit in dieser Welt. Und das ist wieder sein Geschenk. Und er wird, wenn du ihm folgst, wenn du ihn fragst, wenn du mit ihm Schritte gehst, wird er dir zeigen, was du für ihn tun kannst und tun sollst in dieser Welt. Er hat es vorbereitet. Und das ist dann die dritte Frage, die ich auch in der Taufe stelle. Bist du bereit, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und seinen Willen an die erste Stelle in deinem Leben zu stellen? Das ist also nicht, ja, ich lasse mich jetzt hier mal taufen und dann so habe ich das auch mal gemacht und dann lebe ich so weiter. Sondern nein, da geht das Schritt für Schritt, Tag für Tag weiter mit ihm. Also bist du bereit, in den Taten zu leben, die er vorbereitet hat, zu seinen Bedingungen? So, worum geht's da bei dem Ganzen? Warum hat er uns gerettet? Weil er uns liebt, ja. Damit wir nicht in die Hölle kommen, ja, wunderbar. Damit wir ein erfülltes Leben haben, das ist großartig. Weil das Beste, was du tun kannst, ist eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus zu treffen. Aber er geht noch tiefer, er geht noch darüber hinaus. In Vers 7 heißt es, Gott wollte für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist. Die Güte, die er uns erweist, weil wir zu Christus Jesus gehören. Durch Gottes Güte soll gezeigt werden, wie unendlich reich seine Gnade ist. Also Gott hat dich gerettet, um anderen zu zeigen, wie großartig er ist, wie gnädig er ist, wie voller Liebe er ist. Unabhängig von irgendwelchen Taten, hatten wir gehört. Damit Gott den Ruhm bekommt. Im ersten Kapitel im Epheserbrief heißt es, dass Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen. Und dann schreibt er auch, wozu er das gemacht hat. Damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Damit wir leben zu seiner Ehre. Damit wir ihn verherrlichen in dieser Welt, ist das alte Wort. Das heißt, Menschen sehen uns und denken nicht, oh, das ist ein netter Mensch. Denken sie vielleicht auch, aber dann denken sie, wow, das ist ein großartiger Gott, der in diesem Menschen am Werk ist. Mit diesem Gott möchte ich gerne mehr zu tun haben. Das ist eigentlich das Ziel. Nicht, dass wir Menschen auf uns ziehen, sondern zu Gott hin. Gott ist voller Gnade, voller Liebe, voller Schönheit, voller Herrlichkeit, voller Heiligkeit. Und alle sollen diese Wahrheit erkennen. Alle sollen ihn anbeten. Alle sollen ihn ehren. Und wir fangen heute hier an, ihn anzubeten, ihn zu ehren. Auch nachher noch mit einigen Liedern. Jesus schenkt ein neues Leben. Und wenn wir dieses Leben empfangen haben, dann gilt, Christus ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Dazu ruft uns Jesus, dazu ruft er dich. Du gibst heute deine Antwort. Aber jeder ist gefragt, seine Antwort zu geben. Sag, ja, ich will mit dir leben, ja, du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Und wir wollen jetzt in einem Lied eine Antwort geben und dann werden wir auch im Glaubensbekenntnis noch eine Antwort geben miteinander. Amen.